Langsam werden wir dazu geschult, dass unser Bewusstsein in diese Tiefe dringt, da wir das ein wenig begreifen können. Ja. So, doch nun, wo hat hier die Wiedergeburt ihren Platz? Wenn wir Leben und Tod nicht trennen, vom absoluten Standpunkt her gesehen, und die Ewigkeit durchgeht, natürlich, dann ist die Wiedergeburt, unser jetziges Leben, nur der phänomenale Aspekt des absoluten Aspekts, von dem ich gerade gesprochen habe. Ja, diese Inkarnation, dieses Leben und alle anderen möglichen Leben, vorangegangene oder kommende, sind lediglich die phänomenale Seite der Ewigkeit. Im Übrigen ist es für unsere Schulung im Zen total belanglos, ob sie an Wiedergeburt glauben oder nicht, was wir im vorigen Leben waren und was wir vielleicht mal sein werden. Wir wissen ja kaum, was wir jetzt sind. Was gehen mich manche Phasen dieser Inkarnation heute an? Nichts. Das ist, als wenn das ein anderer Mensch gewesen wäre. Und dennoch ist da etwas, das sich überhaupt nie verändert hat. Während dieser nun insgesamt 58 Jahre. Ja. Und was sich überhaupt gar nicht ändern kann, tot oder lebendig. Ja, wir müssen von dieser Trennung von Leben und Tod weg. Ja. Wenn Christus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, dann ist es das Leben und Tod transzendiert. Nicht etwa die Existenz hier in diesem alten Wintermantel. Also weiter hier. Ehe ich zu den anderen drei Arten des Zen übergehe, das brauchen wir nicht. So, die dritte Art des Zen ist Shōjō, was wörtlich übersetzt kleines Fahrzeug Hinayana heißt. Wenn Sie in Südostasien reisen, benutzen Sie bitte nicht das Wort Hinayana. Es kränkt die Menschen dort. Sprechen Sie also bitte von Theravada. Aber hier ist es notwendig, um es im Gegensatz zu bringen zu Mahayana, dem großen Fahrzeug. Also bitte, wenn Sie dort reisen oder mit Menschen aus Südostasien zu tun haben, auch aus Ceylon und so weiter, sprechen Sie bitte von Theravada. Es ist höflicher und der Inhalt ist der gleiche. Bei dieser Lehre handelt es sich um das Fahrzeug, das Sie aus einer Geistesverfassung, der Verblendung, in eine andere, die der Erleuchtung bringen soll. Man nennt es kleines Fahrzeug, da es so angelegt ist, dass es nur einen selbst unterbringen kann, etwa einem Fahrrad vergleichbar. Das große Fahrzeug, also Mahayana, das ist das Mahan, was Sie immer wieder finden vor Mahasamadhi, ne? Und so weiter. Oder Samadhi? Ja, das steht, danke. Also, Mahayana hingegen ist eher einem Auto oder einem Bus zu vergleichen, die beide zusätzlich noch andere Menschen aufnehmen können. Somit ist Shōjō eine Form des Sazen, bei der man nur auf den eigenen inneren Frieden bedacht ist. Ja, und bei diesem, hier kommt es auf das Bedacht an, denn was wir ändern können an uns und an der Welt, geschieht alles sowieso nur hier, nämlich bei mir selbst, bei einem jeden von Ihnen. Aber es ist ein Unterschied, ob tief, tief in mir gleichsam die Gerichtetheit zum Heil des Ganzen ist oder ob ich sage, es ist mir alles ganz wurscht. Das ist der Unterschied. Ob diese oder jene Schulung. Ja, schulen kann ich immer nur mich. Jeder kann das nur. Und damit geschehen dann alle anderen Dinge. Hier haben wir es also mit einem Zen zu tun, das zwar buddhistisch ist, sich aber nicht in Übereinstimmung mit den biblischen, mit den höchsten Lehren des Buddha befindet, also mit den buddhistischen. Es ist vielmehr ein Notbehelf für jene, die die tiefste Bedeutung von Buddhas Erleuchtung nicht erfassen können, die nicht zu erkennen vermögen, dass alles Seiende ein untrennbares Ganzes ist und dass ein jeder von uns das Weltall in seiner Gesamtheit umschließt. Ja. Haben wir das auch irgendwo im Christentum? Ja, wenn ich mit Zen-Augen zum Beispiel den Satz lese, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, so lese ich darin das Einssein mit allen und allem in der Wurzel. Ja. Und eben von diesem Einssein spricht, so viel ich sehen kann, St. Johannes in seinem Evangelium. Ja. Das ist nicht eine Verbindung von hier nach da. Das ist nicht eine Verbindung von zwei Dingen, die nun eins werden, sondern das ist die Entdeckung des a priori Identifiziertseins, Einsseins. So ist mir der Nächste eben wirklich der Nächste, nicht näher als ich mir bin. Ich weiß inzwischen, dass es im Hebräischen keinen Superlativ darstellt und so weiter. Ich sage ja auch, ich lese diesen Satz mit seinen Augen. Ja, da kommen wir auf das Gleiche. So, es gibt jedoch Menschen, die sich einfach nicht dazu aufraffen können, an die Wirklichkeit der Welt als eines untrennbaren Ganzen zu glauben. Ja, auch für unser Oberflächenbewusstsein ist es jedoch sehr leicht darstellbar, dass es wirklich augenblicklich die Welt verändert, wenn ich mich verändere. Genau wie man einen Stein ins Wasser wirft, und diese kleinen Rippewellen verbreiten sich, schlagen ans Ufer, dort bewegt sich ein Blatt, da drauf sitzt eine Mücke, die fliegt hoch und so weiter und so weiter. Und solche Wirkung hat jeder unserer Gedanken, jedes unserer Gefühle, ja jede Regung, augenblicklich. Das heißt, ich verwandle das Universum mit allem, was ich denke, tue oder fühle, in jedem Augenblick. Ja. Wirklich. So. Aber das sind zwei verschiedene Aspekte, nicht? Dies Einssein im Ungeschiedenen und diese Wirkungen. Also, wie oft man die Menschen auch lehren mag, dass die Welt der Relativität und Unterscheidungen, an die sie sich klammern, eine Täuschung, das Produkt ihrer irrigen Sicht ist, so können sie doch nur das Gegenteil davon glauben. Solchen Menschen kann die Welt nur als durch und durch böse erscheinen, voller Sünde, Kampf und Leiden, erfüllt von Töten und getötet werden. Und in ihrer Verzweiflung versuchen sie, all dem zu entrinnen. Ja, selbst der Tod scheint ihnen besser als solch ein Leben. Nun ist die schlimmste aller Sünden die Vernichtung des Lebens. Wir haben auch in den 10 Geboten das erste. Du sollst nicht töten, genau wie in den buddhistischen Geboten. Nun ist die schlimmste aller Sünden die Vernichtung des Lebens, in welcher Form und unter was für Umständen auch immer, da es einen nach dem unausweichlichen Gesetz des Karma zu grenzenlosen Leiden verurteilt, wie zur Wiedergeburt als Tier oder Dämon in zahllosen künftigen Existenzen. Der bloße Tod ist also noch kein Ende. Sie suchen daher einen Weg, um jeglicher Wiedergeburt zu entgehen, eine Art und Weise zu sterben, ohne wiedergeboren zu werden. Also sie wollen sich mit anderen Worten davonschleichen. Ja. Shōjo Zen bietet eine Lösung dieses Problems. Sein Ziel ist es, alle Gedanken anzuhalten, sodass der Geist gänzlich verödet und in einen Zustand übergeht, den man Mushinjo nennt. Eine Verfassung, bei der alle Sinneswahrnehmungen ausgelöscht sind und das Bewusstsein aussetzt, also man in totale Dunkelheit taucht. Nun ja, wenn da überhaupt nichts mehr ist im Dunkeln, was soll sich denn da manifestieren? Dieses Erlöschen im Dunkeln darf nicht etwa verwechselt werden mit der Leere im Hellen, im Samadhi. Das ist etwas ganz anderes. Durch Übung kann jeder diese Fähigkeit entwickeln. Also ich hoffe, keiner macht solche Anstalten. Wenn kein Wunsch zu sterben besteht, so kann man sich auf begrenzte Zeit in diesem tranceähnlichen Zustand versetzen, sagen wir für 1 bis 2 Stunden oder auch für 1 bis 2 Tage. Ich sage Ihnen gleich, es bringt nichts. Man kann aber auch unbegrenzt darin verweilen, dann tritt der Tod natürlich und schmerzlos ein und vor allem ohne Wiedergeburt, was das Wichtigste dabei ist. In dem buddhistisch-philosophischen Werk Kusharon wird der gesamte Vorgang dieses Sterbens ohne Wiedergeburt in allen Einzelheiten erörtert. Nun ja, und? Damit ist natürlich nichts Wirkliches geschehen. Das, auf die Weise kommt der Mensch nicht zur wahren Wirklichkeit, sondern ja, in eine Art spirituellen Gulli. Eine Sackgasse. Also, die vierte Art des Zen nennt man Daijo, großes Fahrzeug, Mahayana. Das ist wahrhaft buddhistisches Zen, denn sein zentrales Anliegen ist Kensho Godo, also das heißt Schau ins eigene innere Wesen und Verwirklichung des großen Weges im Alltag. Also das ist das, was wir hier machen. Der Buddha lehrte diese Art des Zen für jene, die imstande sind, die Tragweite seiner eigenen Erleuchtung zu begreifen und die voll Verlangen sind, ihre eigene trügerische Auffassung vom Weltganzen zu durchbrechen und zur absoluten, unzerteilten Wirklichkeit durchzudringen. Der Buddhismus ist seinem Wesen nach eine Religion der Erleuchtung. Nach seinem eigenen Satori-Erlebnis verbrachte der Buddha etwa 50 Jahre damit, die Menschen zu lehren, wie auch sie zur Erkenntnis ihres eigentlichen Wesens gelangen könnten. Seine Methoden wurden vom Meister auf den Schüler übermittelt bis zum heutigen Tag. Also über 2500 Jahre. Somit kann man sagen, dass ein Zen, das Satori unbeachtet lässt oder herabsetzt, kein wahres Daijo-buddhistisches Zen ist. Ja, also was wir hier üben, ist also ein Daijo-christlicher Zen. Ja, sehen Sie. Was geschieht in der vollen Erleuchtung des Buddha? Das Oberflächenbewusstsein, das Ego, stirbt. Der Prinz der Shakyas stirbt. Ja. Und hervorgeht Buddha Gautama oder Buddha Shakyamuni. Und im Christentum haben wir Karfreitag. Jesus stirbt am Kreuz. Und Christus, Jesus Christus, aufersteht. Ja. Es ist überall der Durchgang durch dieses Sterben. Einmal auf dem Kissen sterben, heißt es im Zen. Ja, wer sein Leben verliert, der wird es behalten. Das ist das Gleiche im Christentum. Es geht nicht anders. Es gibt keinen Weg daran vorbei, keinen Weg, mit dem wir uns da herumdrücken könnten. Es dreht sich darum immer wieder und immer wieder, ja, uns zu sterben. Also weiter. Bei der Übung des Daijo-Zen ist das erste Ziel, zum eigenen wahren Wesen zu erwachen. Nach der Erleuchtung aber begreift man, dass Zazen mehr ist als ein Mittel, Erleuchtung zu erlangen. Es ist vielmehr selbst schon die Vergegenwärtigung des uns innewohnenden wahren Wesens. Bei dieser Art des Zen, des Satori-Erwachen zum Ziel hat, kann man leicht Zazen einzig als Weg und Mittel ansehen. Ein weiser Lehrer wird von Anfang an auf diese Gefahr hinweisen. Wäre Zazen nichts als eine Technik, Erleuchtung zu erlangen, so würde daraus folgen, dass nach Satori Zazen überflüssig ist. Ja, ja. Überhaupt sehr gefährlich, Zazen nur als Technik oder Methode anzusehen und zu importieren. Die Methode von Japan hier rüber zu bringen, ohne dass da eine lebendige Übermittlung ist, durch einen, der wenigstens ein wenig durch diese Mitte gegangen ist, ist total sinnlos. Ja, das wird in Europa auch heute noch immer und immer wieder übersehen. Man meint damit, dass man irgendwelche Methoden sammelt und sie dann schnellstens an den Europäern anwendet, sei irgendetwas ausgerichtet. Das ist ganz sinnlos. Und das gilt nicht nur für Zazen, sondern auch für Raja-Yoga und alle Yoga-Arten, die nicht einfach nur auf bestimmten Bewegungen beruhen. Im Grunde auch für Hatha-Yoga, das auch im Grunde etwas ganz anderes ist als das, was wir hier tun. Aber in der Form, wie das geschieht, ist es harmlos und hilfreich. Ja, aber das gilt für alles, ob wir die Methoden des Sufi übernehmen oder ob wir sie durch einen ihrer Meister übermittelt bekommen. Ist ein Unterschied wie Nacht und Tag. Es geht eben nicht, einfach nur die Methoden anzuwenden. Das führt zu nichts. So, also. Aber das Gegenteil trifft zu. Das heißt also, nach Satori wird Zazen immer wichtiger, wie Dogen Zenji dargelegt hat. Je tiefer man Satori erlebt, desto mehr begreift man die Notwendigkeit zu üben. Saijojo, die letzte der fünf Arten des Zen, ist das höchste Fahrzeug, Höhepunkt und Krönung des buddhistischen Zen. Dieses Zen wurde von allen Buddhas der Vergangenheit geübt, so von Shakyamuni und auch Amida, also Amitabha. Und es ist der Ausdruck des absoluten Lebens, des Lebens in seiner reinsten Form. Es ist jenes Zazen, für das Dogen Zenji vor allem eintrat. Hier gibt es kein Ringen um irgendetwas, nicht einmal um Satori. Wir nennen es Shikantaza. Ich werde in einer der nächsten Stunden näher darauf eingehen. Bei dieser höchsten Form der Übung sind Weg und Ziel in eins verschmolzen. Daijo-Zen und Saijojo-Zen ergänzen einander. Die Rinzai-Sekte stellt Daijo an die Spitze und Saijojo darunter, während die Soto-Sekte es umgekehrt hält. Beim Saijojo-Zen sitzt man, wenn man es richtig übt, in der festen Überzeugung, dass Zazen die Vergegenwärtigung des eigenen, makellosen, wahren Wesens ist. Und gleichzeitig sitzt man im festen Glauben, dass der Tag kommen wird, da man mit dem Ausruf, ach, das ist es, dieses wahre Wesen klar erkennt. Man braucht daher nicht im Bewusstsein seiner selbst um Erleuchtung zu ringen. Ja. Dieses Shikantaza, also nichts als treffend sitzen, ist jedoch eine Übung, die für Anfänger unmöglich ist. Sie gibt uns weiter gar kein Hilfsmittel, also kein Zählen, kein Koan und gar nichts. Und erst Menschen, die schon lange Sazen geübt haben, können überhaupt Shikantaza sitzen. Ne? Heutzutage sind viele Anhänger der Soto-Sekte der Ansicht, dass Satori überflüssig sei, da wir alle von Natur Buddhas sind. Das ist ein ungeheuerlicher Irrtum. Und der hat Shikantaza, das eigentlich die höchste Form des Sazen darstellt, zu nichts als Bumpusen, also Jedermannsen. Also der ersten der fünf Arten degradiert. Ja, so, das kommt natürlich dabei heraus, wenn man als Anfänger mit Shikantaza sitzt. Nee? Das ist Unsinn. Damit schließe ich die Darstellung der fünf Arten des Zen, aber meine Darlehrung wäre unvollständig, besonders hinsichtlich der letzten beiden Arten, wollte ich Ihnen nicht zudem über die drei Ziele des Zen berichten, und davon hören Sie das nächste Mal. Das ist alles. Thank you.